So, also Offenbarung 12, ne? So, lass uns nochmal beten. Ja, ich danke dir für die vollen Räume heute und ja, für das schöne Wetter draußen. Das, ja, so, und ich freue mich auf das Licht in der Ewigkeit mit dir. So, und, ja, und ich bitte dich, dass du jetzt so die Predigt nimmst, einfach um uns eine Vorfreude zu geben auf das, was kommt. Also auf unseren wirklichen Gottesdienst, auf unser wirkliches Familientreffen, auf ja, die Zeit, so, für die du uns gemacht hast, so, und für die wir jetzt laufen hier und rennen und kämpfen. Und, ja, gib uns eine Sehnsucht nach Hause. Und, ja, und sprich dir jetzt auch Dinge an, so, die nicht durch meinen Mund kommen. Ich bitte dich, Herr Geist, dass du echt so ein Worte hast, so für jeden persönlich, so zur Ermahnung und zum Trostern und auch zur Erbauung. Und, ja, erheb dich. Amen. So, wir haben einiges uns schon angeguckt. Mach mal Licht an. So, und wir sind jetzt gerade in so einer kleinen Pause zwischen den ersten 3,5 Jahren Trübsal und den, die danach kommen. So, also 7 Jahre sind es insgesamt. So, und 3,5 haben wir schon hinter uns. Und jetzt von Kapitel 12 bis Kapitel 15 ist so ein bisschen, naja, ich sag mal, wie eine Zusammenfassung vom Anfang bis zum Ende, so ein, was ist alles passiert und was passiert. So, wie ziemlich cool gemacht. So, von daher wird es heute ein bisschen, naja, ein bisschen Erinnerung an die Vorzeit. Ich glaube, die meisten hier in dem Raum, die kennen das schon, die haben das schon 1000 Mal gehört. Ne? So, aber vielleicht ist es ja trotzdem manchmal ganz gut, einfach sich nochmal dran zu erinnern. Fangen wir an zu lesen. Und ein großes Zeichen, das erschien im Himmel, und eine Frau mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und sie schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Lest, ich mach mal erst Mose auf. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gerne machen. 1. Mose 37. Und in der Bibel sind halt, also Gott braucht halt viele, viele Bilder auch, um Sachen zu beschreiben. So, und dieses Bild hier von dieser Frau und von der Sonne und dem Mond und den Sternen, das ist beschrieben zum, gucken mal, 1. Mose 37, Josef. So, das ist der Bruder, so, der in eine Grube geschmissen wurde von seinen Brüdern, ne, um dort zu sterben. Der aber dann in den Sklavenhandel kam nach Ägypten und dann war ein ziemlich großer Mann. So, und der zweitmächtigste Mann der Welt. So, und lesen wir mal, was da so steht. 1. Mose 37, Vers 9. Er aber hatte noch einen anderen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht ihr? Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne, die beugten sich vor mir nieder. So, also Josef, so noch ein kleines Kind, kriegt einen Traum von Gott, so eine Vision, und kriegt auch die Auslegung. So, lesen wir weiter, Vers 10. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, da tadelten ihn sein Vater und sprach zu ihm: Hey, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder, die waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. So, also, der Vater von Josef weiß genau, so ein, was mit der Sonne und dem Mond und den Sternen gemeint ist. Ne? So ein, also diese Frau, manche legen aus, es ist die christliche Gemeinde. So ein, andere legen aus, es ist Maria. So ein, andere legen aus, sind die Juden. Ich glaube nicht, dass es Maria ist, weil wir werden gleich sehen, so, dass die Frau in die Wüste kommt, so ein, und da ziemlich lang bleiben muss. So ein, ich glaube auch nicht, dass es wir sind, die Heiden, die Nicht-Juden, die errettet sind, so, sondern ich glaube, dass es hier um Israel geht. So, wir haben schon gesehen, dass eine riesen Erweckung passiert ist, so, und dass Völker aus allen Nationen und Königreichen so, sich zu Jesus bekannt haben, die meisten davon sofort umgebracht wurden, als Märtyrer gestorben sind, so, und dass die jetzt alle vor Gottes Thron schon sind, so, und Gott anbeten und preisen. Ne? So, und dass Israel auch schon große Teil zum Glauben gekommen ist, aber dass es noch so einen Überrest gibt. So, und Gott hat gesagt, mein ganzes Volk Sohn, werde ich wieder zu mir bringen. Mein ganzes Volk wird erkennen, Sohn, dass ich der Gott bin, ihr Gott, der sie aus Ägypten geführt hat und der sie ins verheißene Land bringt. Sohn. Und Gott hat einen riesen Plan mit Israel, ne, mit den Juden. So, und ich fand es krass, so einfach zu sehen, also Juden habe ich erst kennengelernt, als ich Christ war, als unter Christen. So, und ich habe von Judenhass gehört, von den Deutschen, ne, von Zeiten von Adolf Hitler und so weiter. So, aber so wirklichen Judenhass, so, habe ich erst unter Christen erlebt. Und es ist erschreckend, wie viele Christen heutzutage so die Juden hassen, ne, und verabscheuen. So, zum Beispiel Luther. So, Luther hat das nie wirklich verstanden. So, Luther hat gesagt, Gott hat seinen Plan nicht mehr mit den Juden. So, das ist ein abgefallenes Volk. Wir, die Christen, sind jetzt die Juden. So, und da war ein richtiger Judenhass. Und ich kann euch eins sagen, die Bibel sagt, und ich weiß, das stimmt, so, der Hass auf die Juden, so, ne, der kommt auf 100% von Satan. So, ist nicht von Gott eingegeben. Und es ist bemerkenswert, wenn du mal so ein bisschen im Internet nachguckst, so, dass wirklich die ganze Welt die Juden nicht mag. So, ne? Es ist der Wahnsinn. So, egal, wo du hinguckst, ob in Russland oder in China oder in Amerika oder sonst wo, so, in Amerika geht's noch, so, aber es wird immer mehr. So, und es ist egal, wo du hinguckst, so, die Juden, irgendwie sind die nicht gemocht. Sind immer ein Anstoß und waren es schon immer. Und werden es auch sein bis zum Ende. So, und das muss einen Grund haben. Und ich glaube, die meisten verstehen noch nicht mal, was sie gegen die Juden haben. Es ist einfach so. Und pass auf dein Herz auf, so, manchmal sieht es bei uns halt genauso aus, ne? So, dass wir irgendeine Gemeindeform nicht mögen oder irgendwas anderes und überhaupt nicht nachforschen, woher das kommt. Wir nehmen es einfach so hin und leben da drin. Mag ich nicht, ist nicht richtig. So, und das war's. So, und wenn du was gegen jemanden hast, forsche nach, so, ob es von Gott kommt. So, und lesen wir weiter, geht ja nicht hier drum. So, eine Frau, also die Juden, mit der Sonne bekleidet, so, mit Herrlichkeit, so mit Gottes Licht, ne? Und dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. So. Der Mond, wenn du im Alten Testament guckst, so, ist zum Neujahr, der Neujahrsmond wurde, da wurde Gott angebetet, ne? So, steht für Anbetung, so, in Gott. So, und die 12 Sterne, so, das sind die 12 Stämme von Israel. Ne? So. Und sie war schwanger und sie schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. So. Und Vers 3, es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz, der zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache, der stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Da brauchen wir gar nicht lange rumrätseln, um welches Kind es hier geht. Ne? So, Gott hat gesagt, aus den Juden wird mein Same kommen, so, mein Erlöser für die Welt. So, und wer ist das? Jesus, genau. Und wir wissen, Satan, so, das wissen wir aus Hesekiel und anderen Stellen, Satan war der Fürst der Engel, wunderschön, mächtig, herrlich. So, Gott hat sogar über ihn gesprochen, kein anderer Engel ist so herrlich gemacht wie du. So, also wenn du Satan erkennst, dann macht er dir keine Angst, sondern er bringt dich dazu, dass du in Ehrfurcht niederkniest. So, weil er ist einfach wunderschön. So, er ist super begabt. Er ist super clever. So, und Satan kommt als Engel des Lichts, ne? Sagt die Bibel. So, und Satan wurde aber stolz und hat sich überhoben. So, und hat ein Drittel aller Engelwesen so mit sich mitgezogen. Er wollte sein wie Gott, hat sich auf den Thron gesetzt und Gott hat ihn rausgeschmissen. Ne? Diese große Fall hier. Und ein Drittel alle Engel sind ihm gefolgt. So, heute nennen wir sie die Dämonen. Und die Dämonen sind auch keine Bestien, so wie ein Film, sondern die Dämonen sind Engel. Und Engel sind wunderschöne Wesen. Ne? So, jedes Mal, wenn du eine Bibel liest und irgendein Mensch sieht einen Engel, dann will er ihn anbeten. Ne? Sogar Johannes, der nur wirklich Jesus liebt, so sieht diesen Engel da und will ihn anbeten. Und der Engel sagt, hey, bete mich an. So, bete Gott an. Von daher, für uns Christen ist es manchmal echt schwer zu unterscheiden, okay, was ist das für ein Geist? Ist das nur von Gott oder ist das nur von Satan? So. Aber es gibt einen Weg, das zu unterscheiden, und der ist ziemlich klar. Wenn ein gefallener Engel zu dir kommt, ne, weil ich sehe immer mehr so, gerade in Indien oder in anderen Ländern, wo Satan sich nicht so gut versteckt, so wie hier, da wo die Wirtschaft so groß ist, ne, wo das Denken da ist und die Philosophie, so, da kann sich Satan mehr verstecken. Aber in Ländern, wo das nicht so der Fall ist, sondern so einfach das Leben ist, wie es in der Bibel beschrieben ist, so, da siehst du, dass Satan nicht viel Möglichkeit hat, sich zu verstecken. Er kommt ziemlich klar und deutlich. So, und die Leute nehmen ihn an. So, ne, und das ist krass. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, so, wie viele Menschen enge Begegnungen gerade jetzt in der Zeit haben. Ne? So durch Träume oder real oder durch Visionen oder sonst irgendwas, so, wie Engel sich ihnen offenbaren. So, aber du kannst unterscheiden, was für Engel das sind, so, indem du dann guckst, so, in welchem Weg sie dann gehen. So, weil wenn der Engel dich so zurücklässt, dass du den Engel anbetest, so, dann weißt du, dass es von Satan ist. So, wenn uns wirklich ein Engel begegnet, so, und wir einfach nur denken, wow, so, dann können wir wirklich sicher sein, dass, wenn der Engel uns verlässt, er sagen wird, so, hey, bete Gott an. So, das ist ein gutes Ding zu sehen. Aber lesen wir weiter. Genau. Jesus ist geboren. Satan hat versucht zu verhindern, so, weil er wusste, wer Jesus Christus ist. So, und er hat Herodes benutzt, diesen Kaiser damals, ne? Und Herodes hat gesagt, alle Kinder von 2 Jahren an und drunter halt sollen sterben. So, und es war ein Riesengemetzel damals, als Jesus geboren wurde. Ne? Und ziemlich viele Babys und Kleinkinder sind draufgegangen. Aber Gott hat seinen Plan, und nicht zu niemand wird ihn durchkreuzen. Und hat Maria und Josef nach Ägypten geschickt. Kennen wir alle. Und das Kind ist geboren. Lesen wir jetzt mal weiter. Kann mir irgendjemand sagen, wo wir aufgehört haben? Passiert mir jedes Mal. Vers 6. Danke. Ja, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Naja, und Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und Jesus ist jetzt entrückt worden, ne, mit der Wolke zu Gott dem Vater, und er sitzt da und er betet für uns. Und die Frau, die floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Ist noch nicht passiert, das kommt jetzt noch. Die letzten 3,5 Jahre der Trübsal, die schlimmsten 3,5 Jahre überhaupt. Und was ich ziemlich genial fand, musst du mal aufmachen, Jesaja. Jesaja 16. Nee, spreche falsch aus. Sachaja. Sachaja 16. Falls jemand nicht findet, ist das vorletzte Buch des Alten Testaments. Nee, Sachaja 16 gibt es gar nicht. Sachaja 14. Ich würde es jetzt so wissen. Was ist ein SEJ? SEJ? Punkt. Das habe ich dann geschrieben. Naja, ist egal. Wir lesen mal. Also Sacharja 14. Das ist jetzt doof. Haltet mal einen Finger rein, Sohn, weil das macht jetzt noch keinen Sinn, wenn ich das jetzt vorlese. Müsst ihr mir jetzt einfach so glauben, Sohn. Okay, lesen wir weiter. Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel, die kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Also der Drache ist Satan, ganz klar, wird doch gleich nochmal beschrieben. Seine Engel, ist der Drittel aller Himmelswesen, die Satan nachgefolgt sind. Und Michael, sagt die Bibel, ist so ein Erzengel, so ein Fürst, ne? Es gibt drei Engel irgendwie, die so diese diese große Stellung haben in der Bibel, das ist Luzifer, also Satan, Gabriel und Michael. Und ich will jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil ich echt nicht mehr über die Typen weiß. Ich weiß nur, die sind echt mächtig. Und das sind so die Chefs unter den Engeln, so wie Mose vielleicht war oder so. Ich finde es echt erstaunlich, weil Satan wurde auf die Erde geschmissen, aber du siehst in Hiob, dass Satan immer wieder zu Gott kommt, ne? Und wieder runter. So, dass Satan auch jetzt zu Gott hochkommt und uns verleumdet und uns anklagt, ne? Und gegen uns redet. Keine Ahnung, warum Gott das so zulässt, aber es ist so. Aber es wird die Zeit kommen, und zwar in den letzten 3,5 Jahren, dass Gott die Türen zumacht und Satan und seine Dämonen keinen Zugang mehr haben zum Himmel. Das passiert hier. Und es ist ein Riesenkampf. Und ich finde es krass, weil ich stelle mir den Himmel immer total friedlich vor, also da, wo Gott lebt mit seinen Engeln, ne? Aber da oben wird ein Riesenkampf entstehen. Und Michael wird siegen. Ich lese noch weiter. Aber sie siegten nicht, also Satan und seine Dämonen, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und da das jetzt nur eine Zusammenfassung ist, wir werden das noch sehen. Satan und seine Dämonen werden hinabgeworfen. Und Satan wird selbst Lakritz. Andere Worte. Und Satan wird Antichristen. Kann mir jemand helfen? Wird in den Antichristen reingehen, besessen sein, wird ihn in Besitz nehmen. Lakritz, na klar. Satan wird den Antichristen in Besitz nehmen. Und wir werden sehen, in den letzten 3,5 Jahren wird der Antichrist echt wahnsinnige Wundermächte haben und Kräfte, und die ganze Welt einfach nur in Erstaunen bringen. So wird eine Auferstehung von Toten haben und wird die Welt einfach nur in Staunen versetzen. Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und das macht schon Angst, oder? Wenn du weißt, dass Satan die ganze Zeit da ist und wenn du unterwegs bist mit Jesus, dann wird er auch dich verklagen vor Gott. Und dann wird er auch dich beobachten, wenn du eine Gefahr bist für sein Reich, das er aufbauen will. Dann wird er auch, als ob Gott das nicht weiß, aber jede Schlechtigkeit von dir ihm sagen. Und dich versuchen. Und mal gucken, ob wir Angst haben müssen. Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Um des Blutes des Lammes und um des Blutes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die, die darin wohnen. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel, der ist zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und das ist auch der Grund, warum die letzten 3,5 Jahre so dunkel werden. Weil Satan kennt die Bibel besser, als wir es hier können. Und er glaubt nicht nur an Gott, er weiß, dass es ihn gibt. Ne? Er glaubt nicht nur an Mächte und Kräfte, sondern er weiß, dass es die gibt, weil er die selber hat. Was er hat Gottes Herrlichkeit gesehen und tut es jetzt auch jeden Tag. Da ist so ein Wunder passiert. Dass in all dieser Dunkelheit und Boshaftigkeit und mit all den Lügen, die Satan mitgebracht hat auf die Welt, zu denen er zu uns Menschen gekommen ist, als wir noch friedlich im Eden saßen, dass all die Dunkelheit, die passiert ist, als wir ihm geglaubt haben und nicht mehr Gott und Eden verlassen mussten, ne, und jetzt hier sind, wo es Zecken gibt und Moskitos und Dornen und Arbeit und sonst irgendwas, und Tod und Krankheit, und Angst, in all der Dunkelheit und in all dieser Macht und Kraft, die Satan hat und mit all der Masse von Dämonen, die ihm folgen, für ihn arbeiten, da kommt so ein kleines Baby auf die Welt, ne? Und bricht einfach diesen Fluch. Das ist ein Riesenwunder. Und ich meine, ich habe das Evangelium vielleicht schon, keine Ahnung, wie viel tausend Mal gehört oder geredet, aber das ist ein Wunder. Ich weiß, manchmal ist man müde, das Evangelium zu hören. Sondern, aber ich glaube, wir müssen das immer wieder hören. Sondern, hey, und denk dran, so was für ein Wunder das ist, wenn du in der Dunkelheit saßt, sondern, weißt du, mit all deinen Gebrechen, mit all deiner Sünde, mit all deiner Last, so mit all diesem, ich kann nicht raus und ich kann mein Leben nicht verändern. Sondern, und auf einmal sondern, kommt Gott runter als dieses zerbrechliche Baby, ne, um für unsere Sünden als Sünder zu sterben. Sondern, ja, das ist ein Wunder. Sondern, weißt du, und Gott hat allen Respekt verdient, dass ich das ehre und dass ich das als größte und als größten Schatz der Liebe erachte und jeden Tag preise und mich daran erinnere und mich freue. Sondern wenn mein Herz sich manchmal nicht mehr daran freut, weil es einfach zu abgekaut ist, sondern ja, dann wird Zeit, wieder in diesen Fluss reinzugehen. Ne? So, dann wird Zeit, ein bisschen tiefer wieder zu gehen, so mit dem Heiligen Geist und mit Gott. So, dann wird Zeit, mal wieder ein bisschen mehr Zeit mit Gott persönlich zu haben, so damit er unser Herz wieder weich macht, so und berührt, dass wir sensibel sind, so für, ja, für dieses Geschenk der Liebe. So, und, weißt du, weil allein das ist es, warum wir hier sitzen und uns treffen. So, und allein das ist es, warum ich hier Frieden finde, den ich unter meinen Kumpels damals nie gefunden habe. So, hier ist Reinheit. So, und selbst wenn wir schwach sind und sündigen, so, und, ja, hier ist zu Hause. So, und, weißt du, unter uns Sündern. So, und, hey, er ist unsere Erlösung. So, und, weißt du, und sie haben Satans Angriffe, wie es hier steht, überwunden, um das Blut des Lammes willen. Und das ist immer diese Hauptbotschaft, die wir unser Leben lang mit uns tragen. So, egal ob wir errettet sind oder es noch werden, so, das ist unsere Botschaft. So, und die einzigste Gerechtigkeit, die einzigste Stärke, das einzigste, was uns Licht bringt, das einzigste, was unser Leben verändert, ist das Blut des Lammes. Weil wir bleiben schwach. Und noch was anderes. Um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Ein Leben im Blut des Lammes und seiner Gerechtigkeit, das führt dazu, so dass wir ein verändertes Leben haben. Das führt dazu, dass wir was zu sagen haben. Das führt dazu, dass wir ein Zeugnis sind auf einmal. Und dass, wenn wir reden mit unseren menschlichen Worten, so, und ich rede hier nicht von der Bibel, die wir zitieren, sondern das lebendige Wort, das in uns ist. So, ne? Wenn wir mit unseren Worten reden und der Heilige Geist berührt das, hey, dann ist das ein Zeugnis für die Welt. Und das ist Licht und Salz. So, ja, und das ist atemberaubend, ein Leben zu führen in Jesus. So, und ein Leben zu führen durch Jesus. Mann, wie schade ist es, wenn man beim Blut hängen bleibt. So. Ich möchte ein Zeugnis sein für Gott. So, und nicht nur das, dass man erstmal durch Gott lebendig wird und dann in Gott lebt und ihn immer mehr ausstrahlt, sondern zum Dritten, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Weißt du, und das ist das, was eine Nachfolge ausmacht. Und das ist das, was der Heilige Geist uns lehrt, so wozu ein verändertes Leben führt. Wenn du das nicht finden kannst, dann geh zu Gott. Weil genau das ist es, was passiert. So, der Heilige Geist wird uns beibringen, nicht für uns zu leben, sondern für andere. Der Heilige Geist wird uns Liebe lernen. So, und Liebe ist nicht das Gefühl, sondern Liebe bedeutet, sein Leben zu opfern für die anderen. Zu glauben, obwohl es schwer ist. Zu hoffen für diejenigen, obwohl es keine Hoffnung zu sehen ist. So, und, weißt du, der Wahrheit treu zu sein, obwohl man weiß, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, oder der Wahrheit treu bin, dann verletze ich denjenigen oder der wird sauer oder sonst irgendwas. So, und, weißt du, oder ich mache einen Bruch hier. So, und, weißt du, die Liebe freut sich an der Wahrheit und sie hasst das Böse. So, und in der heutigen Welt, wenn du da akzeptiert sein willst, im Beruf oder sonst wo, ja, da ist es in der Schule oder was weiß ich, es ist unmöglich, geliebt zu werden, wenn du das Böse hast. Es war nie dunkler als jetzt die Zeit. Und wir werden überall ständig mit dem Bösen konfrontiert. Ob bei Freunden oder halt an den Orten, wo Gott uns hinstellt. Hey, aber die Liebe bleibt bei der Wahrheit, egal was es für sie kostet. So, wenn es heißt, du verlierst deinen Job oder wenn es heißt, du bist immer dieser Einzelgänger, hey, lieber ein Einzelgänger sein, und lieber in Armut leben, als viele Freunde und Ehre und einen großen Titel und Ansehen in der Welt, aber dafür die Liebe verlassen zu haben. Glaub mir, Gott hat uns versprochen, dafür ist er gestorben, dass wir reich sein sollen, und stark. Aber diese Reichtum, diese Stärke ist nicht physisch oder unser Bankkonto, sondern das sind die geistlichen Sachen. Er möchte uns hier seelisch frei machen, sondern er ist der, der uns komplett verändert. Er ist der, der uns jeden Reichtum geben will von der Himmelswelt und gegeben hat, sagt die Bibel. So, es ist wert, dafür zu laufen. Weil die dafür gelaufen sind, so, ne, die gelebt haben, um zu sterben, so, das sind die hier oben sind, und da will ich dabei sein dann. So, weil da bin auch ich dabei, das weiß ich. So, weil ich nicht zulasse, wegzugehen von meinem Herrn. So, und weil ich den Weg, den ich vor Jesus gegangen bin, satt habe. So, da es überhaupt nicht gut ist. So, und wir werden da oben stehen, so, weil wir unsere Gerechtigkeit nicht von uns kommt, sondern von Jesus. So, weil wir ein verändertes Leben haben und sein Zeugnis sind, sein Bild in der Welt. So, weil wir jetzt Jesus sein Amt übernommen haben, weil er hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun, ich muss erstmal kurz gehen. So, ne? So, jetzt sind wir das lebendige Wort in der Welt. So, und weil wir uns entschieden haben, ein Leben zu führen, nicht nach unserer Schnauze, sondern nach Gott. So, weil wir ein Leben gelebt haben, so, wo wir sagen, so, es soll nicht mehr mein Wille sein, sondern dein Wille. So, wir ein Leben gelebt haben, so, wo wir sagen, Gott, ich will jetzt den Weg gehen, aber ich vertraue dir und ich werde deinen Weg gehen, auch wenn es für mich was kostet. So, hey, die sind reich da oben und glücklich und zufrieden. Vers 12. Darum seid fröhlich. Ihr, die seid, darum seid fröhlich, ihr Himmel und die, ihr darin wohnt. O wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel, der ist zu euch herabgekommen und der hat einen großen Zorn und er weiß, dass nur noch wenig Zeit ist. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hat. So, jetzt, na, noch nicht. Vers 14. Und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange, die schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie ein Strom, damit sie vom Strom fortgerissen wurde. Und die Erde, die half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf, verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache, der wurde zornig über die Frau, und er ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Und jetzt Zacharja 14. Und was ich jetzt beim Studieren von der Offenbarung so irgendwie sehe und mitkriege, das ist der Wahnsinn. So, weil die Offenbarung ist nichts mehr als eine Zusammenfassung von dem, was Gott prophezeit hat im Alten Testament und in den Evangelien, ne, was Jesus gesagt hat über die letzten Tage. Steht alles da. So, Vers 14, siehe, Kapitel 14, Zacharja, Vers 1. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes aber, der soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Also wir werden sehen, dass in den letzten 3,5 Jahren, die ersten 3,5, der Antichrist verspricht Frieden und kommt als Messias und fängt an, den Tempel wieder aufzubauen und die auf einmal, nach dieser kurzen Pause von Gott, verändert sich alles. Und Satan, der Antichrist, wird auf einmal sein wahres Gesicht zeigen. Und alle Heidenvölker werden sich gegen Jerusalem versammeln, um Krieg zu führen. Wo bin ich stehen geblieben? Ich muss mir echt mal angewöhnen, so einen Finger da drauf zu halten. Ha? Achso, ich bin bei Offenbarung. Genau. Aber der Herr, er wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen. Wie damals am Tage seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg, der wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Also, durch Offenbarung wissen wir, es ist ein großes Erdbeben. Und wie wir es gerade schon gelesen hatten in der Offenbarung, der Drache kommt, will gegen den Rest von Israel kämpfen und spuckt voll viel Wasser aus dem Mund. Ich glaube, das ist alles bildlich. Ich glaube, es ist einfach Macht, so ein Krieg, so Waffen. Aber der Boden wird sich auftun. Und Israel wird da einfach durchlatschen. So, ne? Wie beim Roten Meer mit Mose. Und Gott wird Israel beschützen. So, das ist der Wahnsinn. So, lesen wir mal weiter. Vers 5. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Also Jesus wird kommen mit uns und anreiten und siegen. Wenn es soweit ist, dass Jerusalem, dass die Juden so halt gesammelt sind an der Stadt, wo Gott sie hinstellt, diesen Schutzort, ne? Und ist doch genial, oder? Lesen wir weiter. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Und weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen zur Abendzeit, da wird es Licht werden. Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere ins westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr, der wird König sein über die ganze Erde. Ja, brauche ich jetzt nicht weiterlesen. So. Gott hat das vor tausend von Jahren vorhergesagt. Er hat Johannes nochmal offenbart und jedem seinen Kindern offenbart es nochmal. Manche sagen, diese Stadt, wo die Juden hingeschickt werden, so ist Petra. Kennt ihr vielleicht? So ein riesengroßer Fels in der Wüste. Und da ist eine Stadt eingemauert. Und da gibt es einen Eingang, der ist 4 Meter breit, ansonsten kommt man da nicht rein. Und es gibt doch irgendeinen Reichen, oder gab, ich weiß nicht, ob er schon gestorben ist, der hat Neue Testamente dort in Petra schon überall verteilt, sodass, wenn die Juden dort ankommen, Neue Testamente haben, um das Evangelium zu lesen. Mir ist egal, wo die Stadt ist, weil ich werde da eh nicht auf der Welt sein, hoffe ich. Aber Gott hat diesen Platz. Und es ist doch bewegend zu sehen, dass Gott sie trägt wie auf Adlerflügeln. Ne? Und es ist ein wunderschönes Bild, das hast du in den Psalmen und so weiter. Und ich habe mal nachgeforscht mit diesen Adler, und das hat mich voll bewegt, als ich es gelesen habe. So ein Adler bauen ihre Nester ganz weit oben, ne? Hunderte Meter über dem Erdboden, auf Felsen oder so. Und der macht ein super gemütliches, großes, weiches Nest. Aber 2-3 Stöcker, die pieken da immer raus. Das macht man mit Absicht. Das ist in jedem Adlernest. So ein paar Stöcker, die dann so rauspieken. Ja, und die Kleinen, die sitzen da drin und 12, 13 Mal am Tag kommt der Adler und füttert seine Kleinen. Ne? Und die werden dicker und wachsen ran. Das ist doch wie bei uns Christen, oder? Wenn wir zum Glauben kommen, Gott gibt uns erstmal so eine Blase. Es ist irgendwie schön, weich und gemütlich. Und wir kriegen so viel Nahrung. Wir wachsen ganz schnell. Wenn wir gesund aufwachsen. Aber denk dran, diese Adlermutter, die hat diese Stöcker da reingebaut. Ne? Und die kleinen Adlerbabys, die werden dicker und dicker und größer und irgendwann fangen diesen Stöcker an zu pieksen. Und es wird auf einmal ungemütlich im Nest. Ne? Und die werden dicker und dicker und irgendwann tut's weh. Also krabbeln sie irgendwie immer mehr zum Rand hin. Und wenn die Adlermutter sieht, dass die Jünger am Rand stehen von ihrem Nest, dann kommt sie und fliegt gegen das Nest. Und die kleinen Küken fliegen runter. Das ist doch erschreckend, oder? Was ist das für eine Mutter? Gott macht das mit uns auch. Das gehört zur geistlichen Reife. Weil wir sind Babys, wenn wir neu geboren sind, aber irgendwann will Gott nicht mehr, dass wir es bequem haben, sondern sagt, jetzt seid ihr soweit. Ihr könnt fliegen. Und dann schubst uns raus. Wir fühlen uns wie verlassen von Gott, ne, auf dem Weg nach unten und fragen uns, warum. Und wir sehen den Boden immer näher kommen. Aber die Mutter im letzten Moment düst runter, unter das Küken und fliegt wieder aufs Nest. Und die Küken essen weiter und weiter und es piekst. Und dann passiert das immer weiter, bis irgendwann das Küken mitkriegt, ich kann fliegen. Züchtigung tut manchmal weh oder macht Angst oder lässt uns nicht verstehen, aber es ist super wichtig. Und ich halte überhaupt nichts von der modernen Erziehungsmethode. Lass dein Kind so gehen, wie es ist, muss ich selbst entscheiden. Gott ist nicht so, absolut nicht. Gott sagt, wenn ich meine Kinder nicht züchtige, dann liebe ich sie nicht. Ne? Und Züchtigung bedeutet nicht dreschen, sondern Züchtigung bedeutet einen Weg weisen, Grenzen setzen, sagen nein, bis hierher und weiter nicht. So ein Züchtigung heißt leiten, so, ne, und Verantwortung übernehmen für jemanden, der so ein, der jemand braucht. So, weißt du? Und so zu erziehen, dass wir irgendwann selbstständig laufen können. Und das macht Gott auch mit uns. So, er nimmt uns unter die Fittiche, so, und er trägt uns am Anfang rum. So, und dann irgendwann müssen wir lernen, selbst zu laufen mit ihm. Ne? Und dann brauchen wir keinen geistlichen Papa mehr, sondern dann sind wir alt genug und dann sollen wir geistliche Väter sein. So, die Verantwortung übernehmen sollen für jemanden. So, also weiß nicht zurück die Züchtigung und weiß nicht zurück, zurück wenn es Gott mal unbequem macht in deinem Leben und in deinem Nest. So, sondern du kannst echt wissen, Gott hat was Besseres vor. So. Und das musst du auch mit Israel machen. Und den Sacharja müsst ihr nicht nochmal aufschlagen. Sacharja 14, das steht auf. Nee, Sacharja 13, Vers 8. Vers 7. Schwert erwache gegen meinen Hirten. So, Schwert erwache gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. Und 1/3 aber, der soll übrig bleiben. Das haben wir schon gesehen, das passiert mit den Juden. So ein, aber dieses letzte Drittel, das will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutet. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr, der ist mein Gott. Weißt du, genau das wird passieren. So ein, und so unwahrscheinlich das auch aussieht, gerade für die Juden, es wird passieren. Ob uns das gefällt oder nicht, so ein, Gott wird das machen. Und lesen wir noch den Rest. Also haben wir schon, aber lesen wir nochmal Vers 17. Und der Drache, der wurde zornig über die Frau und der ging hin, um Krieg zu führen mit dem Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Also Satan ist zornig, weil an die Juden kommt er nicht mehr ran. Die sind beschützt von Gott. So ein, also so ein, geht sein Zorn jetzt über auf die, die Heiden, die halt sich bekehrt haben, die noch weltweit dort sind. So ein, wird ein Riesengemetzel werden. So ein, aber wir haben gesehen, dass, dass die, die das Zeugnis haben von Jesus, ne, die das Gebot haben, die Liebe und in Jesus sind, so ein, ja, dass man, wer könnte uns irgendwie schaden? Ich meine, für mich wäre der größte Gewinn jetzt zu sterben. So ein, ja, wenn ich mal sterbe hier und ihr kriegt das mit, ja, dann bitte macht hier nicht so eine Trauerfeier. So ein, weil das wäre echt gemein, freut euch lieber für mich. So ein, weil ich bin an dem besten Ort, an dem ich sein kann. So ein, ne? Und klar trauern wir, wenn jemand stirbt. So ein, ja, aber für uns Christen ist es Gewinn. So, und deswegen gehört zu jeder Beerdigung eigentlich auch eine Party. So ein, einfach weil man sich mitfreut. So ein, ja, und wir haben so viel und kann niemand was antun. Höchstens für eine kurze Zeit uns quälen. So. Und ich kann es nicht verstehen, aber ich will das nie wieder eintauschen zu dem alten Leben, das ich mal hatte, vor Jesus. So. Weißt du? So, wenn ich mich daran erinnere, so wie es war, bevor ich Jesus hatte, so ein, hey, es war nur dunkel. Und wenn ich jetzt zurückblicke, die Lichtmomente, die ich hatte und den Schutz, wo ich nicht gestorben bin, obwohl ich es hätte sein müssen, so, und das war Gott, weil er einen Plan mit mir hatte und mich erwählt hat. So, hey, und hey, genießt dieses Licht. So genießt das Licht, das wir haben, weil das hat kein anderer Mensch, der Jesus nicht angenommen hat. So, hey, wir haben die Präsenz Gottes, und zwar live. So, also genießt das. So. Und wenn dein einziges Licht ist, zum Gottesdiensten aufzutanken, oh, dann bemitleide ich dich. So. Weißt du, wir haben unser Licht überall. So. Ja, und das Schönste, das wir haben, ist Gottes Stimme, und zwar lebendig in unserem Leben. So. Also, so. Ja, manchmal kann man noch sagen, hört auf zu jammern und freut euch. So. Weil wir haben echt absolut keinen Grund mehr zu jammern. So. Weißt du, und selbst die großen Prüfungen, so, sind alle kontrolliert von Gott. So. Von daher, lasst uns jetzt noch ein, zwei Lieder singen und dann halt. zusammen beten, wer möchte. Ja, lies vor.
Da steht es in Römer 8, auf Vers 31, dort steht, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Wer auch seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern hat ihn für uns alle deine Liebe gelegt. Wie sollte er uns mit ewig alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Böse oder Gefahr oder Schmerz? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe.